beide kaputt. Nee. So, guten Morgen, willkommen zur Vorlesung zur dunklen Energie. Wir hatten das letzte Mal uns befasst mit Quintessenz, also so dynamische Modelle für dunkle Energie. Und heute machen wir weiter und gucken uns noch weitere Modelle an, die für dunkle Energie entworfen wurden. Also Quintessenz war erstmal nur ein skalares Feld, was irgendwie jetzt sich dynamisch ändert. Und entsprechend dann sich auch die Anteile ändern. Wir diskutieren heute sogenannte K-Essence, also wo wir dann Quintessenzfelder haben, dunkle Energiefelder, wo wir jetzt den kinetischen Term variieren. Und auch vereinheitlichte Modelle, hat man sich natürlich auch überlegt, vielleicht kann es ja sein, dass das Inflatonfeld von der Inflation Zusammenhang gebracht werden kann oder mit der dunklen Energie, beziehungsweise dass dunkle Materie und dunkle Energie vielleicht ein und dasselbe Phänomen ist, was aus einem Feld entsteht. Das ist dann das Chaplin-Gas, was wir besprechen werden. So, sind denn zum letzten Mal noch Fragen zur Quintessenz? In den Übungen oder so? Fragen? Keine Fragen? Gut, dann also dunkle Energie, zweiter Teil. Oder schreiben wir so dunkle Energiemodelle 2. Also wir werden dann nächste Woche uns dann in einem Kapitel dann beschäftigen eben mit Erweiterung der allgemeinen Relativitätstheorie, dass wir also sagen, wir konstruieren das nicht irgendwelche dynamischen skalaren Felder, die irgendwie propagieren, sondern wir erweitern eben die Hilbert-Wirkung um weitere Terme, also nämlich nicht nur den Ricci-Skalar mit, sondern eben dann auch R-Quadrat oder den Riemann-Tensor oder was immer man sich da ausdenken kann.
Ist das diese Gauss-Bonnet-Geschichte?
Ja, Gauss-Bonnet-Terme kommen dann auch mit rein. Ja. So, also was diskutieren wir hier? Sogenannte K-Essence, K-Essenz. Abgeleitet haben von Quintessenz, das K steht für den kinetischen Term, deswegen K-Essenz, Phantommodelle, Phantome, und wir beschäftigen uns auch mit Geistern, Geistfeldern und gekoppelte dunkle Energie. Also bisher hatten wir in Quintessenzmodelle betrachtet, wo wir einfach ein Skalarfeld hatten, was separat vor sich hingelebt hat und entsprechend nur gravitativ gewirkt hat. Man kann natürlich dunkle Energie direkt irgendwie an Teilchen ankoppeln, an die dunkle Materie, an Baryonen und so. Ja, gekoppelte dunkle Energie. Und dann vereinheitlichte Modelle. Einheitliche Modelle. Dunkle Materie und dunkle Energie. So, das ist das Programm. Dann volles Programm, fangen wir mal an. Also erstens K-Essenz. Also muss man vorweg schicken. Also wenn man sich mit einem Feldtheoretiker unterhalten würde, dann würde der auf solche Ideen erstmal gar nicht kommen. Also irgendwas mit einem kinetischen Term rumzubasteln, macht irgendwie gar keinen Sinn. Da können ja die tollsten Dinge passieren. Eigentlich muss man das Ganze dann irgendwie so transformieren, dass man wieder einen gescheiten Lagrangian hat, einen gescheiten kinetischen Term, wo man sämtliche Vorfaktoren dann in die Wellenfunktion reinsteckt und dann kann man auch ebene Wellen machen und kann dann richtig quantisieren und so. Also da können eigentlich nur Kosmologen drauf kommen, sowas zu machen. Aber sie sind drauf gekommen. Man kann das aber auch dann Stabilitätsanalysen machen. Und in der Tat gibt es auch Theorien in der Feldtheorie, wo man Ankopplungen hat, die also rein, die nur über Ableitung gehen von Feldern, also wo dann im Prinzip quasi immer nur irgendwelche kinetischen Terme auftauchen. Also von daher ist das gar nicht so abstrus. Also wenn man zum Beispiel dann chirale Störungstheorie macht in der Quantenchromodynamik, also um irgendwelche Wechselwirkungen zwischen Elementarteilchen zu beschreiben, eben mit einem effektiven Lagrange in der QCD, dann kriegt man dann auch so höhere Ordnungsterme eben in Ableitungen, die, wo man Bezug herstellen könnte eben zu den Ansätzen, die man im K-Essenz verfolgt. Ja, also was ist K-Essenzen? Also skalare Felder. Nach wie vor. Skalare Felder haben halt den großen Vorteil, wenn ich in die allgemeine Relativitätstheorie gucke, und eigentlich müsste ich ja die kovariante Ableitung immer nehmen von den Feldern, um das Ganze zu lösen. Bei den skalaren Feldern ist es auch äquivalent, ob ich jetzt die kovariante Ableitung nehme oder die ganz normale Ableitung in der AET. Das ist äquivalent. Nur bei den Vektorfeldern würde ich dann Zusatzterme reinbekommen. Deswegen sind skalare Felder so beliebt. Aber vielleicht ist dunkle Energie auch ein Vektorfeld. Ist halt zu schwierig. Das macht keiner. Damit zu spielen ist einfacher. Also skalare Felder mit nicht kanonischen kinetischen Termen. Nicht kanonischem kinetischen Term. Kinetischen Term. Ja, und also der. Wir haben also dann einen kinetischen Term, den nennen wir x. Das ist dann im Prinzip normalerweise minus 1/2 g mu nü, machen das oben hin, d mu phi d nü phi. Ja, das wäre der normale kinetische Term. Und jetzt sagen wir einfach, wir gucken uns jetzt irgendwelche Lagrange-Funktionen an, die jetzt von diesen x abhängen. Also im Prinzip können wir jetzt Polynome von x haben oder irgendwelche Funktionen von x und von phi. Also wie sieht dann die Wirkung aus? Die Wirkung S ist dann Integral d hoch 4x, Wurzel minus g. Dann haben wir erstmal den normalen Term 2 über Kappa Quadrat mal dem Ricci-Skalar, also den Term für die Einstein-Gleichung, für die Gravitation. Und jetzt plus irgendeine Funktion, die jetzt in der Literatur leider auch P genannt wird. Also da müssen wir danach unterscheiden. P ist jetzt eine Funktion von Phi und X, ist nicht der Druck. Wenn ich nahe den Druck dann ausrechne, dann mache ich noch so einen Index Phi dran. Aber das ist erstmal nur eine Funktion von Phi und von X. Ja? Plus, und dann würde man halt hier noch so ein, wenn man das will, dann einfach noch Materie dazu addieren. Das hängt dann noch irgendwie dran. Also erstmal ist es nicht gekoppelt, sondern einfach jetzt wie bei der Quintessenz irgendein Potenzial oder jetzt in dem Fall eine Funktion, die eben nicht nur von Phi abhängt, sondern eben auch von diesem kinetischen Term x. Also p von Phi und x ist eben jetzt eine Funktion, also eigentlich ein Funktional. Funktional. Mit dem Integral zusammen wäre es dann ein Funktional. Mit Skalarfeld Phi und den quintischen Term, den ich angeschrieben hatte. So, Beispiele für solche Modelle. Die diskutiert wurden und die man daraus konstruieren kann, sind erstmal, wir nehmen höhere Ableitungsterme mit im Lagrangien. Also höhere Ableitungen. Höhere Ableitung. Hallo. Also ich nehme jetzt irgendeine Wirkung und sage jetzt, die hängt jetzt von höheren Ableitungen ab. Also ich habe jetzt hier, ich nenne das jetzt mal ein G-Schlange, weil ich das dann nahe noch umtransformieren möchte. Und sage, ich habe jetzt hier irgendeine Funktion, die an die Gravitation ankoppelt, an den Ricci-Skalar. Nenne ich jetzt mal R-Schlange. Plus eine Ankopplung des Feldes an Phi. Das ist jetzt proportional zur Ableitung von Phi zum Quadrat. Also das hier ist in meiner Notation, entspricht es jetzt dem Delta Phi zum Quadrat mal 1/2 mal minus 1/2. Ja, das ist also Notation für dieses d μ Phi. Und dann könnte ich noch höhere Ordnung haben, b Phi von 1, irgendeine Funktion von Phi, die eben jetzt an höhere Ableitung von Phi koppelt. Ja, und es gibt durchaus effektive Feldtheorien, die genau solche Ansätze verfolgen. Also das wäre erstmal in dem Sinne relativ kanonisch, eigentlich so einen Ansatz zu machen. Und das kann man nun umformulieren. Und zwar, wenn ich so eine Ankopplung habe, also wenn ich so ein Phi-Feld habe, was an den Ricci-Skalar ankoppelt. Hallo?
Wir sind Schüler, die zu Besuch hier sind.
Okay. Ja, können sich gerne setzen.
Wunderbar.
Ja. Ist gerade so eine Schülerwoche, also so eine Aktionswoche. Gut. Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung. Wir behandeln hier dunkle Energie und dunkle Materie. Ja, gut. Kosmologie für Fortgeschrittene. Aber hören Sie einfach zu.
Das ist eine Mastervorlesung eigentlich.
Was?
Das ist eine Mastervorlesung eigentlich,
oder? Ja, also es ist eigentlich eher für Masterstudenten gedacht und Bachelorstudenten definitiv höheren Semesters. Aber ja.
Können Sie mal sehen, dunkle Energie klingt halt toll. Wenn man das so sieht, dunkle Energie irgendwo auf dem Lehrplan wollte, hat die rein.
Gut, werde ich vermerken. Ich werde mir zukünftig dann für sämtliche Vorlesungen irgendwo das Stichwort dunkle Energie fallen lassen. Nächstes Semester lese ich Astrobiologie, da fällt mir sicherlich auch noch was ein. Okay, gut. Also, wir behandeln jetzt gerade Modelle für dunkle Energie, die darauf beruhen, dass wir eben jetzt ein skalares Feld haben, Phi. Und wir sagen, das koppelt jetzt an die Gravitation über irgendeine beliebige Funktion. Wenn ich so einen Tern habe, so eine Ankopplung habe, dann nennt man das Jordan Frame oder Jordan Frame. Jordan war doch ein deutscher Mathematiker, ne? Ja, also Jordan. Also das Jordan Frame. Frame. Wie würde man das denn übersetzen? Frame. Also ich befinde mich in einem Koordinatensystem, so dass ich eben diese Form habe. Aber es ist mehr als nur ein Koordinatensystem. Es ist irgendwie eine ganze Klasse von Koordinatensystemen, wo ich eben genau diese Wirkung habe. Ich kann das natürlich umtransformieren. Also die allgemeine Relativitätstheorie ist ja invariant gegenüber Koordinatentransformationen. Das heißt, ich kann jetzt diese Funktion, kann ich jetzt einfach hier in die Metrik reinstecken und meine Koordinaten umtransformieren. Oder hier in x, dann kriege ich hier entsprechend, hier müsste ich auch noch eine Schlange hinsetzen. Dann kriege ich eben dann die unverschobenen Koordinaten. Also hier habe ich dann eben Größen mit so einer geschwungenen Schlange oben drüber, also x-Schlange, das Koordinatensystem, entsprechend auch dann den metrischen Tensor und eben den Ricci-Skalar. Ja, da habe ich die Größen. Und wenn ich eben jetzt ins Einstein-Bezugssystem gehe, Einstein-Bezugssystem, aber alle nennen das Frame, dann habe ich eben dann andere Größen, x, g und r, die entsprechend dann folgende Form haben der Wirkung. Also ich mache eine Transformation, die sind also so miteinander verknüpft, dass ich sage, das g mü nü ist das bg, diese Funktion, die von Phi abhängt, mal diese Größe im Jordan-Bezugssystem. Und dann kriegt man eben die Einstein-Wirkung heraus. Einstein. Die ist das Integral d hoch 4x, Wurzel minus g. Und jetzt habe ich eben hier als ersten Term genau den Term stehen, den ich normalerweise für die Einsteinsche Theorie habe, also ohne irgendwelche Zusatzfunktionen, 1 über 2 Kappa Quadrat r, plus jetzt irgendwelche Funktionen, die von Phi abhängen, und jetzt von den kinetischen Termen. Also ich ersetze jetzt einfach das Delta Phi, ersetze ich jetzt durch x. Wir hatten ja hier das x eingeführt, und um das richtig zu machen, müsste das dann eigentlich ein x sein. Ja. Entspricht das x jetzt dem kinetischen Term d mü phi zum Quadrat. Plus höhere Ordnung, also dann kann ich eben hier noch eine weitere Funktion haben, die von phi abhängt von x Quadrat, plus andere Terme. Ja, das ist dann das Einstein-Frame, Einstein-Bezugssystem. Diese Art der Transformation, wer hat die so schon mal gesehen? Ja, was ist das für eine Art der Transformation? Doch, da gibt es einen besonderen Namen, ja. Eine konforme Transformation, genau. Eine konforme Transformation. Ich ändere die Metrik einfach nur durch einen Vorfaktor. Das heißt, alle Größen werden gleich transformiert. Ist es nun Zeit oder Raum, werden gleich transformiert. Wenn ich so eine konforme Transformation mache, ändere ich eigentlich immer nur irgendwie die Skala meines Systems. Ich ändere aber nicht jetzt irgendwelche kausalen Größen oder Winkel in der Raumzeit. Also nach wie vor der kausale Zusammenhang, den ich in der Metrik habe, bleibt erhalten. Also da, wo Licht propagiert, wo ich eben dann Singularitäten habe, die habe ich dann hier auch. Ich ändere nur die Skala. Und Sie kennen so konforme Metriken, kennen Sie? Woher kennen Sie die? Ja?
Wenn die in die konforme Zeit gehen, in der Kosmologie.
Konforme Zeit, genau. Da mache ich genau den Ansatz, dass ich sage, ich habe eben hier dann eine Skalenfunktion und habe hier eben die Metrik des flachen Raumes. Genau. Ja?
Oder Penrose-Diagramme.
Penrose-Diagramme, die machen genau das. Die machen also eine Transformation, sodass sie das alles nach vorne schieben, sodass ich entsprechend hier dann mir die kausalen Strukturen der Raumzeit anschauen kann. Genau. Und wenn ich Kosmologie mache, Sie haben ja gerade das angesprochen, konforme Zeit, habe ich genau dieses Verhalten. Also dann habe ich hier vorne den Skalenparameter stehen, a, Quadrat, und hier hinten dann entsprechend die Raumzeitmetrik des flachen Raumes. Da habe ich genau eine konforme Transformation gemacht, entsprechend von der normalen Minkowski-Metrik zur Kosmologie, passiert über eine konforme Transformation. Gut. Ja. Natürlich sind diese beiden Größen äquivalent. Ja, ob ich mir jetzt die eine oder die andere Größe angucke, die Sache ist natürlich die, wenn ich jetzt Quanteneffekte mir angucke, also wenn ich sage, ich habe ein skalares Feld, das ist eigentlich ein Quantenfeld, dann macht das einen Unterschied. Aber ansonsten darf das für die allgemeine Relativitätstheorie natürlich keinen Unterschied machen. So, also hier Einstein-Frame, keine direkte Kopplung. Kopplung der allgemeinen Relativitätstheorie, ART, mit dem entsprechenden Kosmonfeld oder Quintessenzfeld, mit dem Skalarfeld Phi. So, wenn ich mir jetzt diese Form angucke, die ich jetzt hier gerade hingeschrieben habe, also jetzt habe ich ja genau die Form, die ich hier ganz am Anfang da oben stehen hatte, da habe ich im Prinzip die Wirkung hingeschrieben im Einstein-Bezugssystem, keine direkte Kopplung von Phi mit R. Dann kann ich aber jetzt sofort dieses P von Phi und X assoziieren hier mit den Größen hier in der Wirkung. Das heißt, also jetzt, diese Klasse von Modellen, wo ich also dann Ableitungen von Phi mir angucke, gehört also zu der Klasse von Modellen, wo das P Phi von x entsprechend das K von Phi ist mal x Quadrat plus irgendeine Funktion des Skalarfeldes mal x hoch 4. Entschuldigung, x Quadrat und x, so. Ist ja schon quadratisch in den Feldern. Gut, das ist also eine Klasse von Modellen, die ich damit drin habe, automatisch in K-Essenz. So, dann gibt es aber auch noch Geister, das Geist-Kondensat-Modell. Also, Geistfelder. Ja, es gibt auch Geister in der Physik. Also man betrachtet jetzt einen negativen kinetischen Term. Negativer kinetischer Term. Also kinetische Energie ist jetzt negativ. Das ist natürlich normalerweise instabil, denn was heißt das? Das würde also, ein Feld würde also jetzt, wenn ich nicht ein Potenzial runterrollen, sondern würde ein Potenzial raufrollern, weil das damit Energie gewinnt, weil die Energie negativ ist. Also sehr abstruse Eigenschaften, Geistfelder. Aber kann man erstmal formal formulieren. Ist also normalerweise instabil. Man kann es dann aber durch weitere Terme stabilisieren, indem ich jetzt zum Beispiel sage, das P von Phi und X, habe ich also gesagt, ist jetzt nicht einfach nur der kinetische Term X, sondern der hat jetzt ein Minuszeichen, also negative kinetische Energie. Und dann nehme ich aber jetzt zur Stabilisierung einen anderen Term dazu, plus X Quadrat M hoch 4, der das Ganze dann stabilisiert. Das heißt, es ist also, fällt nicht mit minus X irgendwie in uns Endliche ab, sondern geht für hohe X, geht es dann eben trotzdem hoch. Ne? Und stabilisiert das Ganze dann wieder. M ist eine Massenskala, die wäre dann konstant. Konstant. Ja, im Prinzip ist das eine Klasse, die hier dazugehört. Ich könnte einfach das K von Phi gleich minus 1 setzen und das L von Phi 1 über M hoch 4. Dann habe ich genau diese Klasse hier von höheren Ableitungstermen. Da kann ich im Prinzip dann auch so ein Geist-Kondensat-Modell bekommen. Es gibt dann auch andere Ansätze, dass man hier dann entsprechend noch einen Vorfaktor dran setzt, dann ist das dilatronische Geist-Kondensat-Modell. Also da gibt es dann verschiedene Ansätze, wo ich mit diesen negativen kinetischen Termen starte und dann höhere Terme dran setze. So, wenn ich so eine negative kinetische Energie habe, dann kann ich eben auch eine Zustandsgleichung haben, die so ungewöhnlich ist. Nämlich ich kann mit diesen Geist-Kondensat-Modellen kann es passieren, dass eben das die Zustandsgleichung eben kleiner wird als minus 1. Wenn die Zustandsgleichung wird kleiner wird als minus 1, dann hatten wir schon gesehen, dann kommen wir zu dieser Big Rip Singularität, dass also im Prinzip das ganze Universum auseinandergerissen wird in der Zukunft, wir eine Singularität bekommen. Und Felder, die das ermöglichen, dass Sie schmunzeln so. Felder, die das ermöglichen, nennt man dann Phantomfelder. Also in dem Fall, das, wenn das passiert, hier diese Bedingung, dann habe ich eben ein Phantomfeld.
Ich habe mal eine Frage.
Ja.
Diese minus 1, ist das nicht durch die Beobachtung eigentlich ausgeschlossen? Also kleiner minus 1. Das Omega.
Nein. Wieso?
Ich dachte, es läuft alles so auf die gute Energie und das heißt mit Omega oder
Nö. Ich hatte Ihnen ja Diagramme gezeigt von der Planck-Mission und da kann man ja auftragen, was ist das Omega von dunkler Energie und da kann man sich auch angucken, wie ändert sich der Index mit dem Skalenparameter A oder Z. Wie haben Sie vielleicht noch? Und da ist eben kein scharfer Endpunkt bei B gleich minus 1.
Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es kleiner als minus 1 ist, war doch weniger als wie, dass es.
Nee, erstaunlicherweise eben nicht. Deswegen diskutiert man das ja. Also von Planck malen wir das doch einfach mal an. Ich habe es sogar dabei hier. Hier kosmologische Parameter müsste hier drin sein. Ich kann es natürlich auch erstmal skizzieren. Hier haben wir es zum Beispiel. Ein Diagramm. Also da gibt es das WA. Man sagt also, das W ist gleich ein W0 plus A mal WA, glaube ich, ein Skalenparameter. Passt das ungefähr? Oder A minus 1. Ja, und also wenn ich jetzt dunkle Energie, wenn ich eine kosmologische Konstante habe, ist das W0 minus 1 und das WA wäre 0. 0 minus 1, also hier wäre dann die kosmologische Konstante. Und was man eben sieht, ist so ein ganzes Band, was möglich ist. Also so ein Bereich ist möglich. Ein Sigma oder zwei. Und da kann es also durchaus sein, dass ich hier zu 0,8 hinkomme, minus 0,8. Und hier bis 1,2. Das ist noch möglich. Also das war ja das Verblüffende, dass eben, wenn ich eben jetzt die kosmische Hintergrundstrahlung anpasse, dass eben das Omega kann durchaus kleiner sein als minus 1. Und das ist dann eine sehr, sehr ungewöhnliche Zustandsgleichung. Da muss man dann also zu solchen Möglichkeiten eines Geistfeldes zum Beispiel zurückgreifen. Ich meine, das ist ein Phantomfeld. Eins minus A. Okay. Das hier ist 1 minus A. A gleich 1 haben wir heute. Dann passt's. Sonst noch Fragen dazu? So, dann sind die Tafeln schon wieder voll. Als nächstes diskutieren wir ein Tachyonfeld. Tachyonfelder. So, Tachyonfelder kennen Sie ja, zwar noch nicht gesehen, aber theoretisch. Also Tachyonfeld. Und wir gucken jetzt auch wieder Terme an, wo wir ein negatives Vorzeichen haben, also ein Minus. Ein Potential von Phi und eine Wurzel aus minus der Determinante von G Menü plus den kinetischen Term, Delta Phi zum Quadrat. Ja, das stimmt das mit den Indizes nicht, gell? Also Sie wissen, was gemeint ist. Und V von Phi ist jetzt das normale Potenzial, Feldpotenzial. Das ich irgendwie ansetzen kann. Ja, und die haben eben eine Mode mit negativem Massenquadrat. Oder mit negativen Massen, so rum, mit negativen Massen. Und das sind dann eben Tachyonen. Diese Art der Modelle kann man auch diskutieren. So, wir werden dann noch ein paar Beispielrechnungen machen, wenn wir danach die Eigenschaften dieser Modelle diskutieren. Und als letztes habe ich dann noch Dirac-Born-Infeld-Theorien. Und die werden dann noch oft abgekürzt mit DBI-Theorien. Also DBI ist die Abkürzung. Und das ist ganz interessant. Das war also Born und Infeld haben in den 30er Jahren Elektrodynamik anders formuliert, und zwar in nichtlinearer Form. Und zwar da war damals halt klassisch das Problem, wenn ich mir halt das Potenzial an der Punktladung angucken würde, dann divergiert es hier irgendwie. Und wenn ich es nichtlinear formuliere, dann kann ich es eben so machen, dass das Feld überall eben nicht divergiert, sondern irgendeinen Wert annimmt. Also das ist im Prinzip eine Formulierung von nichtlinearer Elektrodynamik. Und die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich relativ einfach. Nämlich, dass ich sage, ich habe normalerweise eine Wirkung, die ist ein halb mv². Und die ersetze ich jetzt entsprechend durch ein 1 minus v². Wenn ich jetzt übergehe in die Formulierung der speziellen Relativitätstheorie oder wenn ich mir Teilchenpropagation angucke, auch in der allgemeinen Relativitätstheorie, nehme ich eben jetzt nicht das als Maß für den kinetischen Term in der Lagrange-Funktion, sondern ich nehme das als Maß für den kinetischen Term der Lagrange-Funktion. Das heißt, ich habe also, und ich mache das Ganze jetzt für Felder. Das heißt, ich habe also jetzt hier eine kinetische Energie für die Felder, die wäre dann also irgendein F², irgendein Feld, F². Das ersetze ich dann durch Wurzel 1 minus F². Und mache dann darüber die Variation in meine Wirkung. Das war die Idee. Und das war eine Idee, die die Born und Infeld 34 aufgestellt hatten. Also Elektrodynamik. Für nichtlineare Elektrodynamik. Nichtlineare Elektrodynamik. Die haben also genau das gemacht. Die haben also gesagt, wir nehmen den Feldstärketensor und ersetzen den eben dadurch. Und machen dann eben eine Variation. Und für kleine Felder geht es halt auf die normale Elektrodynamik zurück. Und wenn ich eben dann starke Felder habe, dann vermeide ich gewisse Divergenzen. Also eine ganz interessante Theorie. Die geriet dann so ein bisschen in Vergessenheit und wurde dann erst so vor 10, 15 Jahren wiederbelebt. Da hat man nämlich ähnliche Lösungen oder Lagrange-Funktionen gefunden in der Stringtheorie. Also wenn man da irgendwelche Stringtheorien sich anguckt, dann findet man eben solche Art der Wirkung und ist dann eben zurückgegangen, hat festgestellt, also Born, das ist genau das, was man auch in den nichtlinearen Elektrodynamik damals gefunden hat bei Born-Infeld. Ja. Also DBI-Theorien. Heute aus der Stringtheorie. Theorie. Ja. Und da sieht es dann ähnlich aus. Ich nehme dann eben den kinetischen Term, den nehme ich eben jetzt auch hier unter so eine Wurzel und sage eben dann motiviert, also im Prinzip, diese ganzen Ansätze sind natürlich motiviert aus der Stringtheorie. Ich kann das jetzt natürlich nicht herleiten. Ne? Das ist Das ist einfach nicht möglich, weil die Stringtheorie eben in 11 Dimensionen arbeitet und mit ganz anderen Feldern. Also das ist einfach nur eine Motivation, wie jetzt so eine Wirkung aussehen könnte. Und das ist natürlich jetzt keine Stringtheorie an sich. Minus f von phi hoch minus 1. Und dann habe ich hier stehen Wurzel aus 1 minus 2 mal eine Funktion, die vom skalaren Feld phi abhängt, mal dem kinetischen Term. Ja, also genau diese Größe, die ich da hatte. Plus 1. Und dann habe ich hier noch ein Potential da stehen, minus v von phi. Ja, also der kinetische Term wird entsprechend so modifiziert, à la Born-Infeld. Und man nennt dann auch f von phi den Warp-Faktor. Warp-Faktor. Gut, wenn ich jetzt zum Beispiel mir diese Funktion so wähle, dass die klein ist gegenüber 1 oder dieser Term klein ist gegenüber 1, also wenn jetzt hier f von phi mal x phi viel kleiner ist als 1, dann erhalte ich natürlich die normale Wirkung wieder zurück. Dann habe ich den kinetischen Term, wenn ich das entwickle, minus dem Potential, ja, die normale Lagrange-Funktion. Das wäre dann der nicht-relativistische Limes. Ja, okay, haben wir nicht. Nicht-relativistische Limes. So, das waren also die vier Modelle. Jetzt machen wir uns dran und berechnen diese Zustandsgleichung für diese Klassen von K-Essenz-Modellen. Also Zustandsgleichung als nächstes. Und da gucken wir uns wieder den Energieimpulstensor an in seiner allgemeinen Formulierung. Energieimpulstensor. Also das T-Menü ist dann minus 2 über Wurzel minus g. Variation von Wurzel minus g mal dieser Funktion p. Über den metrischen Tensor G-Menü. Ja, und wenn ich das jetzt ausrechne für den Ansatz, den ich da habe, dann kriegt man eben heraus, dass T-Menü jetzt für so ein Phi-Feld aus der K-Essenz ist dann gerade P abgeleitet nach X, D-Mü Phi, D-Nü Phi. Im Prinzip ist das die innere Ableitung, das ist die Ableitung nach x, das ist also dp nach dx, plus ein g-Menü und wieder diese Funktion p. Ja? 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 Oh ja, genau. Sie haben den Fehler gefunden. Ja?
Oben in dem Ausdruck für phi, da müsste, wir haben ja f von phi hoch minus 1 ausgeklammert in der dritten Zeile.
Ja.
Und in der Klammer müsste noch eine minus 1 stehen am Ende, damit wir dann auf
Ach, nicht eine plus 1, eine minus 1, damit das hier die Entwicklung dann entsprechend, die Normierung. Ja, danke. So, wenn Sie sich die Form jetzt dieses Energieimpulstensors anschauen, dann finden Sie Analogien zu denen des idealen Fluids. Also wenn ich jetzt nochmal das vom idealen Fluid hinschreibe, aus der Hydromechanik T-Menü ist eben die Energiedichte Rho plus dem Druck P, das soll jetzt der Druck sein, mal U-Mü-U-Nü plus G-Menü mal dem Druck. Wobei das jetzt hier der Druck ist. Druck. Ja, und das klar zu machen, mache ich jetzt hier einen Index-Phi dran. Das ist also der Druck, der von dem K-Essenz-Modell herkommt. Und die Energiedichte vom K-Essenz-Modell. Und das wäre jetzt das T-Menü von Phi. Das heißt, also kann ich sofort assoziieren, also diese Vierer-Vektoren, die Vierer-Geschwindigkeiten wären jetzt die Ableitung nach Phi. Das macht ja auch Sinn, dass das so ein Maß ist für die Vierer-Geschwindigkeit. Also analog würde ich dann setzen, O-Mü kann ich dann setzen als ein D-Mü Phi über, und das ist jetzt einfach Normierung, über Wurzel 2x. Und der dieser Term, der Druck P Phi, entspricht natürlich der Funktion P. Also das, der Druck entspricht dann eben der Funktion P. Das ist die Funktion P, die von Phi und X abhängt. Das klar zu machen. Und dann fehlt noch die Energiedichte. Und die Energiedichte des Phi-Feldes ist dann eben gerade hier dieses P' von X. Und dann kriege ich eben noch Zusatzterm. Ich muss ja dann hier wieder das Minus P hier aufheben. Also ist es dann ein 2x mal P'x minus P. Ja. Und diese x, die kürzen sich dann hier raus. Und das ist eben so hingesetzt, dass das Ganze dann auch wirklich konsistent ist mit den mit den Friedmann-Gleichungen, wenn ich da wirklich die Energie, die ich da einsetze. So, ich kann mir daraus dann die Zustandsgleichung bauen, also die Zustandsgleichung oder Equation of State. EOS, Equation of State, Zustandsgleichung. Also es gibt eine Abkürzung für Zustandsgleichung nur im Englischen, also EOS. Das ist dann die Equation of State. Das ist dann die EOS immer genannt, deswegen schreibe ich das so hin. Also die Zustandsgleichung ist dann eben ein Omega Phi. Und in dem Fall wäre das dann Druck, so haben wir das hier definiert, der Druck des Phi-Feldes über die Energiedichte des Phi-Feldes. Und wenn wir das einsetzen, ist das dann diese Funktion P von Phi und X über 2x und die Ableitung dieser Funktion nach X von Phi und X minus diese Funktion von Phi und X. Okay? Ja. Und da sehen wir halt, wenn dieser Term jetzt klein wird gegenüber diesem Term, ja, also wenn jetzt 2xp-x viel, viel kleiner ist als das p, dann folgt eben daraus, dass das Omega Phi gegen minus 1 läuft. Und das, genau das ist eben der Wert, den wir brauchen für eine kosmologische Konstante. Da ist ja das Omega gleich minus 1. Gut, also in der Tat können wir durch K-Essenz-Modelle relativ einfach dann zeigen, dass wir also auch Zustandsgleichen bekommen, die der dunklen Energie bzw. einer kosmologischen Konstante entsprechen. Und dann kann man das Ganze entsprechend in die Friedmann-Gleichung einsetzen und lösen. Gucken wir uns solche Zustandsgleichen nochmal genauer an für die einzelnen Modelle. Beispiele. Erstmal das Geist-Modell. Das Geist-Modell, das heißt, wir sagen, dass P ist gleich minus x plus x Quadrat über m hoch 4. Und dann können wir entsprechend jetzt aus dem P, können wir das jetzt hier einfach hier einsetzen. Einfach ableiten. Und
die Vorlesung, wir müssen jetzt noch eine andere Vorlesung.
Ja, noch viel Spaß.
Danke.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Das war schon ein bisschen. Das haben die nicht erwartet. Tafeln voll mit Zeichen, die wir gar nicht kennen.
Ja, aber ich glaube, das wollten Sie hören, oder?
Ich meine, die wollten ja den Einblick haben.
Ja. Die wollten den Einblick haben. was Sie in ein paar Jahren erwarten kann, wenn Sie es sich antun wollen.
Ist vielleicht noch einen Bildungssatz sagen sollen. Ein Bildungssatz, der Wahrheit entspricht, aber nicht verstanden wird.
Ein Bildungssatz? Da haben Sie mehr Erfahrung als ich. Was hätte ich denn da sagen sollen?
Die meisten Leute reden ja eigentlich nur von Bildungssätzen. Also sprechen meistens nur Bildungssätze aus. Das heißt, in dem Augenblick, in dem Sie es sagen, verstehen Sie es ja nicht. Das haben Sie nicht verraten. Sie sagen es und jeder sagt ja. Das heißt, es ist ideal für Prüfung, Bildungssätze.
Bildungssätze, okay.
Und ich kann Ihnen sagen, ich habe mehrfach Studenten erlebt, die sehr gute Noten immer hatten, weil sie ein sehr gutes Gedächtnis für Bildungssätze haben.
Mir fällt jetzt keiner ein. Sie sehen, ich war wohl kein Guter.
Sie ja auch in Bildungssätzen denken.
Ja.
Ich meine, das ist ja, diese Rechnung ist ja alles nur plus minus, dividiert durch, also das ist ja keine, eigentlich überhaupt nichts.
Nee.
Das heißt, der Bildungssatz, der diese ganzen Tafeln jetzt zusammenfasst, das ist eigentlich das, was man sich merken kann, wovon man was hat. Von, ich meine, es gibt ja hier so einzelne Studenten, die rechnen das alles nach.
Ja.
Die sehen dann sofort, wenn das Mü unten ist und Mü oben.
Ja.
Das ist ganz unwesentlich.
Ja.
Das heißt, die lernen was sie im Grund nicht brauchen. Was aber nicht unwesentlich, wenn ich es mache. Was sie brauchen, ist, dass ich verstehe, was dahinter steckt. Das ist der Bildungssatz.
Okay, gut. In diesem Sinne, also weiter in Bildung setzen.
Aber das ist ziemlich wichtig, eigentlich, dass die Indizes richtig sind.
Aber ich verstehe das Problem. Ja, aber die müssen ja in allen Lehrbüchern, die alle Dozenten machen, unentwegt Fehler. Das heißt, sie können sich gar nicht. Ich auch.
Ich mache mehr Fehler als jeder Prof.
Jeder macht Fehler.
Gut, also wir sind beim Geistmodell, das wir mit dieser Funktion beschreiben, mit dem negativen kinetischen Term und können jetzt da sofort die Zustandsgleichung ausrechnen. Für dieses Modell kriegt man dann heraus, dass das Omega Phi ist gleich 1 minus x über m hoch 4 über 1 minus 3x über m hoch 4. Und wenn wir da eben jetzt eine beschleunigte Expansion haben wollen, also das Omega Phi sollte im Bereich liegen von minus 1 und minus 1 Drittel, dann muss eben das x über m hoch 4 muss dann im Bereich von 1/2 bis 2 Drittel liegen. Was hätte ich gesagt? 2 Drittel. Ja. Das Interessante ist jetzt, dass ich eben eine De Sitter-Lösung bekomme, also die kosmologische Konstante wäre jetzt hier realisiert mit Omega Phi gleich minus 1, wenn das x über m hoch 4 1/2 ist. Das heißt, ich kann eben da jetzt eine Dichte, Energiedichte mir ausrechnen. Die ist dann gleich m hoch 4 Viertel, wenn ich eben das x über m hoch 4 gleich 1/2 setze. Ja. Und dann sehe ich eben, dass eben jetzt die Skala der dunklen Energie plötzlich nicht mehr der Planck-Skala entspricht, sondern eben der Massenskala, die ich hier eingeführt habe. Und das ist halt das Besondere an diesem Modell. Also ich weiß ja, dass eben die Energiedichte der dunklen Energie liegt im Bereich vom Millielektronenvolt, also 10 hoch minus 3 Elektronenvolt oder 10 hoch minus 2 Elektronenvolt hoch 4. Das heißt, ich kann also dann eine Massenskala entsprechend einfach ansetzen, die halt diesen 10 hoch minus 3 Elektronenvolt entspricht. Und dann passt das. So, das Tachyon, ja? Nee. Gut, das war also das Geistmodell für das Tachyon-Modell. Also es ist natürlich schon ein Schock für Studenten, die noch nicht mal angefangen haben zu studieren, wenn ich anfange, ich erzähle von Geistfeldern, ich erzähle von Phantomfeldern, ich fange an von Tachyon zu erzählen und die sagen, gibt's doch alles gar nicht, doch. Aber ich kann mich auch noch an die erste Theoriestunde erinnern, bei Professor Treitzler. Da hat er ein großes Diagramm entworfen. So irgendwie Stärke der Kopplung und oder relativistisch, nicht relativistisch. Und dann hat er eben, ist er auch über das Relativistische hinausgegangen, hat gesagt, ja, C ist gleich 1. Und oben drüber sind die Tachyonen. Das weiß ich noch heute. Also das, diese Tachyonen war so das erste Bild, was in der Theorievorlesung bei mir in der Tafel stand. Tachyon. Gut, das fasziniert dann doch irgendwie. Also das Tachyon-Modell, das können wir jetzt einfach einen Ansatz machen, P von Phi ist gleich minus V von Phi von Wurzel 1 minus Phi Punkt zum Quadrat. Ja, unser Phi-Feld hängt ja jetzt nur von der Zeit ab, wenn ich eben Kosmologie betrachte. Das heißt, ich kriege hier eben nur einen Phi-Punkt-Quadrat heraus. Ja, da oben haben wir es ja stehen. Einfach nur ein Phi-Punkt-Quadrat kriege ich daraus. Das Delta Phi ist ja die kovariante Ableitung. Also kriege ich hier ein Phi-Punkt-Quadrat raus. Mit dem Minuszeichen wird es deswegen zum Tachyonenfeld, sonst wäre es ein ganz normales Feld. Und dann kann ich eben daraus dann auch, das hier ist der Druck übrigens, P-Phi. Und dann kann ich auch mal ein Rho-Phi daraus bauen. Und das Rho-Phi ist dann gleich V von Phi über Wurzel 1 minus Phi Punkt Quadrat. Und wenn man das zusammenbaut, dann kriegt man eben heraus, dass das Omega Phi ist dann minus 1 plus ein Phi Punkt Quadrat. Also da wäre ich dann erst wieder bei einer kosmologischen Konstante. Eigentlich, wenn das Phi Punkt Quadrat ist, klein ist gegenüber 1. Das heißt, eigentlich ist das gar keine richtige K-Essenz. K-Essenz heißt ja, das wird dominiert durch die kinetischen Term. Und hier in dem Fall das Tachyonfeld wäre dann eben auch eigentlich keine richtige K-Essenz, aber wenn ich mir eben diese Definition angucke über P, dann passt es halt da rein. Ja, dann haben wir Dirac-Born-Infeld-Theorie, Dirac-Born-Infeld-Modell. Ja, man soll das eigentlich eher Modell nennen als eine Theorie. Da habe ich dann ein P Phi und kann ich eben so einen Gamma-Faktor definieren, genauso wie in der speziellen Relativitätstheorie. Und dann habe ich eben dann, vielleicht schreibe ich gleich das Endergebnis dran, das dazwischen brauchen wir gar nicht, das Omega von Phi ist dann gleich ein Gamma minus 1 über Gamma mal F minus dem Potential und ein Gamma minus 1 über F plus dem Potential. Ja, und wenn eben jetzt das Gamma, das ist definiert als 1 durch Wurzel 1 minus diese Funktion Phi Punkt Quadrat, wenn das jetzt gegen 1 läuft, dann folgt eben, dass auch das Omega Phi dann gegen minus 1 läuft. In dem Fall wäre das also der nicht-relativistische Grenzfall, in Anführungszeichen, für die Dynamik des Feldes. Man kann aber auch Lösungen konstruieren, wo das genau umgekehrt läuft. Wenn ich eben jetzt Gamma gegen unendlich schicken würde, dann kann ich eben auch ein Omega gleich minus 1 erreichen. Dann habe ich hier oben, das kürze ich dann irgendwie weg, dann habe ich ein Minus V da stehen, das hier unten würde das Ganze dominieren. Ja, so ganz sehe ich das an der Definition jetzt nicht. Aber es gibt wohl Attraktoren in dem Modell, wo man auch Gamma gegen unendlich laufen kann, wo man nahe daran kommt. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir machen 5 Minuten Pause. Ich mache Platz dann für die neuen Themen. Wir gucken uns dann die Stabilität an für K-Essenz und dann in dem Zusammenhang auch nochmal Phantomfelder. Was hatte ich da gesagt? So, dann machen wir weiter und gucken uns die Stabilität an. So, um die Stabilität eben von K-Essenz anzugucken, machen wir eine kleine Störung im Feld und gucken uns dann an, ob sich die vergrößert oder verkleinert. Also Entwicklung. Ist eben Ordnung von Delta Phi zum Quadrat. Und das Delta Phi ist definiert, ich habe also ein Feld Phi von x und t. Das ist ein Phi-Null-Feld, das nur von der Zeit abhängt, für die Kosmologie. Plus irgendeine Störung des Feldes und die kann eben jetzt Raum und Zeit sein. Nun werden Sie gleich sagen, ja, was ist denn jetzt t und x? Das geht doch gar nicht, kann man doch gar nicht wohl definieren. Und quantisieren in gekrümmten Räumen geht auch nicht und dann retten wir uns damit heraus, dass wir uns sagen, wir gucken uns kleine Skalen an. Eben kleine Skalen heißt dann hohe Energien. Also wir gucken uns eben an, was passiert bei hohen Energien. Wir gucken uns also den ultravioletten Fall an. Also das
wegen der Homogenität?
Ja, also er sagte wegen der also die Frage war, warum hängt Phi 0 nur von T ab? Und die Antwort war wegen der Homogenität. Man nimmt also an, dunkle Energie klumpt nicht und ist eben nur von der Zeit abhängig. Beziehungsweise wenn ich die Friedmann-Gleichung mir angucke, dann sind die Felder und alle Größen erstmal nur von der Zeit abhängig, nicht vom Ort. Also zum Klumpen mit dunkler Energie kommen wir da noch. Da gibt es natürlich dann Bedingungen aus der großräumigen Struktur und die machen dann nachher auch Bedingungen an die Parameter, die wir dann nachher haben werden für dunkle Materie und dunkle Energie kombinierte Modelle. Also Entwicklung in dieser Größe Delta Phi. Und wir sind jetzt kleine Wellenlängen, hohe Energien. Gucken wir uns jetzt an, hohe Energien. Denn wenn wir jetzt einen negativen kinetischen Kern haben, der würde dann zu hohen Energien uns dann eben weghauen, abhauen und würde dann irgendwie eine UV-Katastrophe machen. Also hohe Energien gucken wir uns an. Also UV-Skala. Und das ist so ein gängiger Begriff. Also obwohl das nichts mit Licht zu tun hat und nichts mit Farbe zu tun hat, wenn man irgendeine Energieskala sich anguckt, dann ist das immer die UV-Skala, Ultraviolet-Skala. Wenn man sich dann große Wellenlängen oder kleine Energien anguckt, ist es immer die Infrarotskala, obwohl es eigentlich nichts mit diesen Wellenlängen zu tun hat, die man normalerweise im UV oder im Infraroten findet. Aber das ist überall in der Feldtheorie, ist es so ein gängiger Fachbegriff. Laborslang. Laborslang, genau. Ja. Wenn wir also jetzt hohe Energien oder kleine Skalen uns anschauen, dann wissen wir eben, lokal haben wir eben dann wirklich müssen wir den flachen Raum wiederfinden. Also wir können jetzt hier im flachen Raum arbeiten. Also Minkowski. Minkowski-Raum. Minkowski-Metrik. Können wir also hier anwenden und dann können wir auch wie üblich quantisieren. Das geht wunderbar. Oder flacher Raum. Das heißt, wir haben dann eine Störung im Hamiltonien. Störung im Hamiltonien. Das heißt, wir haben ein Delta, ich nenne es jetzt mal so ein H, um das nicht mit dem Hubble-Parameter zu verwechseln, ein Hamiltonien. Und da gibt es einen Term, der geht erstmal wie Delta Phi Punkt Quadrat halbe. Dann gibt es natürlich einen Term, der geht dann wie Und das ist jetzt wirklich die Ableitung. Da müsste ich dann wirklich, also das wäre, ist jetzt der richtige Gradient, Delta Phi über halbe zum Quadrat. Da mache ich hier deswegen Index I dran. Ne? Ja. Also der Witz der ist ja beim Hamiltonian, dass ich immer wieder diese Aufspaltung mache zwischen T und X und das Ganze irgendwie gar nicht relativistisch invariant aussieht, aber natürlich relativistisch invariant ist. Also ich habe hier ein Delta Phi Punkt Quadrat, hier die Ableitung nach den räumlichen Koordinaten. Und dann habe ich noch einen weiteren Term, der eben proportional ist zum Delta Phi zum Quadrat halbe. Es stellt sich heraus, dieser Term hier vorne ist die Ableitung nach x plus 2x p'xx. Hier kriege ich nur ein p'x heraus und hier kriege ich die zweite Ableitung von p nach den Feldern heraus. Wenn ich so eine Entwicklung mache im Hamiltonian, dann verschwinden natürlich sämtliche Terme, die linear in den Störungen sind. Warum verschwinden die? Also ich darf eigentlich nur quadratische Terme übrig haben. Also sämtliche Terme, die linear sind, die kann ich von vornherein irgendwie rausschmeißen. Brauche ich nicht. Irgendeine Idee, warum? Übungsaufgabe? Ja, Sie wissen es natürlich. Nee. Einfach wegen der Bewegungsgleichung. Also wenn Sie die Ableitung, wenn Sie die Bewegungsgleichung sich angucken, machen Sie die erste Ableitung im Prinzip nach den Feldern und setzen das Ganze null. Wenn ich eine Störung mache in linearer Ordnung, sind genau diese Vorfaktoren sind die Bewegungsgleichung. Also ich kriege dann wirklich nur Effekte in quadratischer Ordnung der Störung heraus. Und da muss man dann so ein bisschen aufpassen. Also man kriegt diesen Zusatzterm zum Beispiel dadurch heraus, dass man eine Entwicklung macht, eben jetzt auch von dem x, was da drin steht. Da kriegt man, also muss man da nochmal einen Term höher mitnehmen, um wirklich alle Terme quadratisch in diesen Größen, in diesen Störungen mitzubekommen. Da kommt also noch so ein Zusatzterm rein. Vielleicht doch eine Übungsaufgabe? Wir haben schon genug, gell? Nee. Gut, und jetzt eben, ja, und dieser Term ist eigentlich, ja, also für einen Feldtheoretiker wäre das klar, dass das so aussehen muss, denn eine Störung oder eine Änderung in das Feldes selbst, die quadratisch ist, ist klar, was hier vorne stehen muss, wenn ich irgendeinen Term habe, mal Phi Quadrat, das hier ist ein Massenterm. Und das ist die zweite Ableitung der Funktion nach Phi. Wenn ich die zweite Ableitung des Potentials mache nach Phi, ist es eben gerade die Masse, die drinstehen wird. Wenn ich ein Potential annehmen würde, also wenn ich ein Potential habe, jetzt so Kasten, wenn das V von Phi eben ein halb m Quadrat Phi Quadrat ist, dann ist die zweite Ableitung ist halt gerade hier, gerade dieses m Quadrat, das da herauskommt. Also das ist ein Massenterm. Und der betrifft dann eben Moden, also wenn der jetzt, ob der jetzt positiv oder negativ ist, würde also jetzt nur diese Moden bestimmen, ob die Moden jetzt positiv oder negativ sind. Wenn das Ganze positiv ist, gut, dann habe ich eben dann entsprechend gekrümmtes Potential und alles ist in Ordnung. Wenn jetzt das m² negativ wäre, was habe ich denn dann? Dann habe ich eben ein Potential, was andersherum gekrümmt ist. Das heißt, dann würde also das Feld darunter laufen. Und dann kann ich eben, da gibt es eben dann auch Moden, die werden dann exponentiell anwachsen, weil es instabil ist. Weil per se ist es keine Instabilität des gesamten Modells. Also ich habe dann eben Moden, die wachsen exponentiell, bis halt das Feld da unten ist und dann schwingt es wieder normal hin und her. Da gibt es also mehrere Modelle, die kennt man also auch aus der, ja, wollen wir was sagen?
Das Higgs-Modell auch so beschrieben?
Genau. Also das Higgs-Modell läuft ganz analog. Also das Higgs-Potential hat eben dann anfänglich ein negatives Massenquadrat, sodass das dann eben dann runterrollt und unten in den Vakuumwert des Higgs-Feldes einrastet und dann die richtige Higgs-Masse gibt, beziehungsweise dann die Massen generiert für die Z- und W-Bosonen. Also das ist keine wahre Instabilität in dem Sinne. Das ist eigentlich ist das so Infrarotphysik, die dann hier eine Rolle spielt. Also irgendwelche Moden, die dann groß sind, langreichweitig sind, die können dann eben entsprechend verstärkt werden, aber im Endeffekt ist das keine wahre Instabilität des Modells per se. Also das findet man in einigen Modellen. Interessant sind also diese beiden Terme, Die müssen dann positiv sein, sodass eben dann diese kinetischen, die Störungen in der kinetischen Energie uns nicht irgendwie davonlaufen. Ja, also Stabilität würde dann heißen, dass, also positiv definiert ist es dann für positiv definiert, wenn ich eben dann so zwei Parameter habe, Xi1 ist dann das P-x plus 2xp, xx größer gleich 0 und das Xi2, das ist das P' von x, das muss dann größer 0 sein. Ja, dann kann ich auch mir den... die Schallgeschwindigkeit anschauen für irgendwelche Moden, die propagieren. Aber wenn ich großräumige Strukturen mir angucke, gibt es einmal die Zustandsgleichung, das CS-Quadrat, da mache ich einfach P durch Rho, das ist Definition. Wenn ich Moden angucke, die propagieren, dann ist das eigentlich eine differenzielle Größe, dann würde ich das also schreiben als ein dp, wobei das jetzt der Druck ist, nach d rho bei konstanter Entropie. Ja, also s wäre jetzt die Entropie. Und das hatten wir uns schon mal angeguckt, wenn wir adiabatische Moden haben, dann ist das genau diese Form, dann gibt es noch einen Zusatzterm für nicht adiabatische Moden. Und das kann ich eben jetzt so umformulieren, dass ich sage, das CS-Quadrat soll jetzt sein, dass der Druck nach Phi abgeleitet und Rho nach Phi abgeleitet. Also wäre das dann der Druck von Phi nach X abgeleitet und die Energiedichte von Phi auch nach X abgeleitet. Ja, wenn ich also sage, das hängt jetzt hauptsächlich von X ab, und dann guckt man sich diese Größen an. Das ist ja genau der Druck, ja, nach x abgeleitet. Also ist das nichts anderes als hier das Xi2. Und genau analog findet man heraus, wenn wir hatten ja vorher den Ausdruck für Rho Phi da stehen, das war eben dieses 2xp-x plus p. Das ist genau die Ableitung nach x, die da oben steht. Wenn man das so, also wenn man den Term dann noch mitnimmt, passt das genau. Also das ist genau das Xi1. Und das sollte natürlich auch größer gleich 0 sein. Also das wäre die klassische Bedingung, dass ich Stabilität habe im Medium. Schallgeschwindigkeit sollte größer 0 sein. Schallgeschwindigkeit zum Quadrat sollte größer 0 sein. Und wenn ich eben jetzt den Hamiltonian mir angucke, müssen die Terme separat größer 0 sein. Das ist die Zusatzbedingung, die eben da gefordert wird vom Hamiltonian.
Darf die Schallgeschwindigkeit auch größer 1 sein?
Also gut, das wäre, dann wäre es nicht instabil, dann wäre es akausal. Hätte ich Moden, die eben akausal sind. So, gucken wir uns das Geistmodell nochmal an. Da hatte ich ja behauptet, dass das dann stabil ist, wenn ich höhere Ordnung mitnehme. Das Geistmodell, das P Phi nach x abgeleitet, gibt ein minus 1 plus 2 x über m hoch 4. Und das soll größer gleich 0 sein. Und dann ist die Bedingung, dass das x über m hoch 4 größer gleich 1/2 sein muss. Nun hatten wir vorhin gerade gesehen, wenn x über m hoch 4 gleich 1/2 ist, habe ich minus 1 da stehen. Ja? Das heißt, in dem Fall heißt es also, dass also das Omega Phi muss also größer gleich minus 1 sein. Das ist die Bedingung, die ich aus dieser Stabilitätsbedingung bekomme. Das andere ist dann automatisch erfüllt für Rho, dass das größer 0 ist, wenn das erfüllt ist. Ja? Das heißt, die Stabilität im Geistmodell verlangt, dass ich eben kein Phantomfeld habe. Kein Phantom. Also, Bildungssatz, den Sie mit nach Hause nehmen können. Das Geistfeld ist, wenn es stabil ist, kein Phantomfeld. Gut, schauen wir uns Phantomfelder im Allgemeinen mal an. Sind dazu noch Fragen zur Stabilität erstmal? Gut, dann also Phantomfelder. Also, betrachte jetzt Fälle. Omega dunkle Energie soll kleiner sein als minus 1. Nicht gleich, sondern kleiner als minus 1. Also, wir haben dann ein Omega Phi für K-Essenzmodelle. Die sind eben P Phi über Rho Phi. Und das war gerade diese Funktion P über 2x P nach x abgeleitet minus diese Funktion P. Und die soll nun kleiner sein als minus 1. Allgemein ist also dann P muss dann kleiner als 0 sein. Das kriegen wir hin. Aber auch das 2x P-x sollte dann kleiner als 0 sein. Das heißt, wenn x jetzt eine positive Größe ist, dann muss also das P' von x kleiner als 0 sein. Das heißt, wir verletzen dann natürlich automatisch diese eine Stabilitätsbedingung. Das Xi 2 ist dann eben negativ, das ist instabil. Instabil. Das einfachste Modell wäre dann ein P Phi x ist gleich minus x, zum Beispiel, ist ein minus x minus ein Potential von Phi. Und dann ist das Omega Phi, können wir uns dann leicht ausrechnen, das ist dann ein Phi Punkt Quadrat halber plus V von Phi. Und ein Phi Punkt Quadrat halbe minus V von Phi. Wenn wir normalerweise bei der Quintessenz hatten wir hier ein Pluszeichen. Das heißt, wir hatten hier also ein Minuszeichen, hier ein Minuszeichen und das dreht dann diese Vorzeichen hier um. Also wir haben das gleiche dastehen wie für Quintessenz, nur haben wir jetzt hier andere Vorzeichen da stehen. Und wenn das jetzt kleiner sein soll als minus 1, dann folgt eben daraus, dass das Phi Punkt Quadrat halbe sollte kleiner sein als das V von Phi. Und dann passiert das. Ja, das Phantomfeld, wie gesagt, würde dann eben das Potential hochrollern. Und je nachdem, ob das Potential eben ein Maximum hat, beim Maximum stehen bleiben, dann wäre das Omega gleich minus 1, weil das Potential konstant ist. Phi Punkt ist dann 0, kriege ich hier minus 1 heraus. Oder das läuft uns dann davon, gegen unendlich, das Potential hoch. So, dann kommen wir als nächstes zu gekoppelter dunkler Energie. Noch Fragen zum Phantomfeld? Also von daher sieht man halt schon, es wird relativ schwierig sein, eben solche Phantomfelder zu konstruieren und gleichzeitig Stabilität zu garantieren. Also es gibt wohl Modelle, die das irgendwie hinkriegen, aber da muss man dann schon sehr, sehr weit ausholen, also um das irgendwie hinzubekommen. So einfach ist das nicht. So, gekoppelte dunkle Energie. Dunkle Energie. Gut, ich werde mich da jetzt ein bisschen kurz halten, weil ich nämlich sehr gerne mit Ihnen das Chaplin-Gas-Modell besprechen möchte zumindest anreisen. Wenn nicht, können Sie Details dann auch in den Übungen dann weitermachen. Gekoppelte dunkle Energie heißt, ich koppele jetzt das Feld an die Materie, habe also einen direkten Term, der an Materie koppelt. Und diese gekoppelte dunkle Energie, die steht in Relation zu diesen Scala-Tensor-Theorien, die wir dann nächste Woche diskutieren werden. Also auch mit Brown-Sticke-Theorien oder mit allgemeinen Scala-Tensor-Theorien der allgemeinen Relativitätstheorie. Da habe ich dann das ähnliche Phänomen. Also extra Quellterm. In den Bewegungsgleichungen oder in den Erhaltungssätzen. Ja, ich habe also jetzt Erhaltungssatz, Energieimpulserhaltung für mein Phi-Feld und es wäre normalerweise 0, aber jetzt habe ich die Ankopplung an Materie und dann kann ich eben Energieimpuls auch an Materie übertragen. Also ich sage, ich habe hier eine Kopplung, die nennt man normalerweise Q, Faktor Q, der kann konstant sein, der könnte jetzt im Prinzip auch wieder vom Feld abhängen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen, mal der Spur des Materietensors, Tm, mal, ich habe ja noch einen Index ν hier, das heißt, ich brauche hier irgendwie auch einen Index ν und die einzige freie Größe, die ich habe, ist halt der Kovariant der Ableitung, Delta ν, von Phi. Das ist erstmal so ein Ansatz, den man hinschreibt. Also Tm ist dann eben Vorzeichen minus Rho m plus 3 Pm Spur von T mü nü von Materie. Und einen analogen Term mit dem anderen Vorzeichen hätte ich dann eben für die Materie, sodass das Ganze dann eben wieder in der Summe Energieimpulserhaltung gibt. Ich habe also dann ein T-Menü der Materie M und das ist dann eben ein Plus Q der Spur der Materie mal der Kovariantenableitung meines Feldes, meines skalaren Feldes, ja. Gut, und dann kann ich eben dann die Bewegungsgleichung da hinschreiben. Also zum Beispiel habe ich dann hier, wenn ich mir jetzt das Phi-Feld angucke und gucke mir da die Bewegungsgleichung an, dann habe ich eben den kinetischen Term, habe hier die Hubble-Reibung, habe dann eben hier die Ableitung des Potentials, in dem sich das bewegt. Und es ist eben dann nicht 0, sondern gibt einen Zusatzbeitrag. Dann ist dann minus Q mal Rho Materie, wobei ich eben sage, ich habe nicht relativistische Materie, der Druck ist 0. Also das ist so ein getriebener harmonischer Oszillator, den ich dann hier habe für das Phi-Feld.
Was genau meinen Sie mit T-Menü und dann in Klammern
mit der Komma-Menü? Das soll ein M sein, also das ist ein μ, das ist ein μ und das soll ein M sein. Ja, ein M. Und das ist auch Materie. Gut, und analog kann ich dann eben hier dann die Erhaltungsgleichung hinschreiben, da kriege ich dann entsprechend auch Zusatztermen. Gut, was sich dann herausstellt ist, ich kann ähnliche Analysen machen, die ich vorher schon gemacht habe, eben für Quintessenz. Also ich führe dann diese x1, x2, x3 Parameter ein, mache dann eben, sagt er, wie ist die Abhängigkeit von diesem Number of E-Folds n und kann dann so Analysen machen, wo finde ich eben dann einen Attraktor, wo finde ich einen Sattelpunkt, für welche Parameter ist es stabil oder instabil und man findet dann halt ähnliche Lösungen wie die wir vorher schon für Quintessenz diskutiert haben und noch ein paar andere und man kann dann in der Tat dann auch Modelle bauen, wo ich dann also vom strahlungsdominierten Universum über materiedominierten Universum wirklich dann zu einem skalaren Attraktor hinkomme, der eben dann auch eine beschleunigte Expansion des Universums macht. Ich habe natürlich starke Einschränkungen durch kosmologische Beobachtung. Und hier kommt dann eben auch rein frühe dunkle Energie. Durch die kosmische Hintergrundstrahlung weiß ich eben, der Anteil der relativistischen Energie muss eben klein sein. Und dann kann ich eben diese Kopplung auch einschränken. Also wenn jetzt die Kopplung zu stark ist, dann würde ich eben Änderungen sehen in der Zustandsgleichung, schon bei der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und also Planck macht da schon Einschränkungen, zum Beispiel Planck-Daten, die sagen dann also, diese Kopplung Q, die muss kleiner sein als ungefähr 0,1. Also kann nicht sehr stark sein. Ja. Gut, das wollte ich zumindest mal genannt haben. Dann kommen noch zwei, finde ich, sehr interessante Szenarien. Das eine ist ein Mass-Variant-Neutrino-Szenario und das andere ist das Chaplin-Gas, das ich gerne noch mit Ihnen besprechen möchte. Ich denke, da reicht noch eine Folie. So, das eine ist das Mass-Varying-Neutrino-Szenario. Ja, die Beobachtung ist etwas, was ich glaube ich auch schon mal genannt habe. Wenn ich mir eben die Energie, die ich da angucke, von dunkler Energie, dann liegt die eben im Bereich von 10 hoch minus 3 Elektronenvolt hoch 4. Und wenn ich eben jetzt das einfach in der Elementarteilchenphysik gucke, welche Energieskala liegt denn da auch? Hatte ich ja schon mal gesagt, ich glaube heute noch nicht. Wahrscheinlich die Neutrinos. Oder? Ja, genau, die Neutrinos. Das ist so die. Ja. Ja, wenn ich mir jetzt angucke, die Massenquadrate von Neutrino-Oszillationen. Dann habe ich eben ein Delta-Masse vom Neutrino zum Quadrat, was eben genau in diesem Bereich liegt, 10 bis 1 Millielektronenvolt, 10 hoch minus 2 bis 10 hoch minus 3 Elektronenvolt zum Quadrat. Gleiche Skalen. Ja, also die Frage war eben, bei Neutrinos weiß ich doch die Masse und das ist doch eigentlich heiße dunkle Materie, die ist ja ausgeschlossen. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt dunkle Materie erklären, sondern es geht einfach nur darum, dass wir erklären, warum ist der Wert der dunklen Energie genauso groß, wie er heute ist. Und wir sagen eben, das kommt durch die Ankopplung an die Neutrinos, die genau diese Masse haben. Das heißt, wir verschieben das Problem der dunklen Energie auf die Neutrino-Massengenerierung. Ja, und sagen eben, dunkle Energie ist gekoppelt mit der Generierung der Masse der Neutrinos. Also Annahme ist, M-Neutrino ist eben jetzt eine Funktion von Phi, von diesem dunklen Energiefeld. Ja? Und dann würde das eben so aussehen, dass ich jetzt eben sagen würde, dieses Phi 2 Punkt plus 3H Phi Punkt plus die Ableitung nach Phi ist dann eben auch wieder eine Kopplung. Q, die hängt jetzt von Phi ab, vom Feld. Und die ist jetzt proportional zur Spur des Energieimpulstensors für Neutrinos. Also ist es Rho Neutrino minus 3 mal dem Druck der Neutrinos, der da hinten dran steht. Im relativistischen Fall, und das wäre eben dann vernachlässigbar für die heutige Zeit, ist ja die Masse, sind die Neutrinos auch nicht relativistisch, weil die Temperatur ist nur 2,7 Kelvin, das ist deutlich weniger die Skala als die Masse der Neutrinos. Ja, das heißt also, den Term kann ich vernachlässigen und dann habe ich eben, also wenn jetzt das P nu ungefähr 0 ist, heute, dann habe ich eben hier einfach wieder gekoppelte K-Essenz oder Quintessenz wieder vorliegen. K-Essenz oder Quintessenz. Ist ganz analog, geht es dann vonstatten. Ne? Ja, und dann sage ich halt, dass diese Kopplung von Phi, die soll dann eben sein, die ist dann definiert als die logarithmische Ableitung der Neutrinomasse nach Phi. Ja, also ich habe die Masse der Neutrinos habe ich im Lagrangeschen stehen. Wenn ich die Bewegungsgleichung herleite, dann muss ich eben dann alles nach Phi ableiten. Deswegen kommt da also so Masse der Neutrinos mit der Ableitung rein. Ja, das wollte ich zumindest mal genannt haben. Mass-varying Neutrino-Szenario. Finde ich eigentlich ganz interessant, dass wirklich die Skala der dunklen Energie vielleicht was zu tun hat mit der Massengenerierung der Neutrinos. Sie wissen ja, also die Massengenerierung der Neutrinos oder alle anderen Elementarteilchen, sagt man einfach, macht das Higgs-Teilchen. Die Masse der Quarks, die Masse der Leptonen, die Masse der Neutrinos, macht alles das Einzige, das Higgs-Potential generiert ist. Wie genau das funktioniert, also man kann natürlich einfach für jedes Teilchen eine eigene Kopplung ansetzen, dann kriegt man dafür die richtige Masse raus. Aber das große Bild, warum das genau so aussehen muss, und die Kopplung für Neutrinos so ein ganz kleines, nämlich 10 hoch minus 3 Elektronenvolt, und eben fürs Top-Quark bei 170 GeV eben, das sind ja, wie viele Größenordnungen sind das, 12 Größenordnungen dazwischen liegen, das wird so ein bisschen zur Seite geschoben, wenn man es so formulieren will. Ne? Also so richtig klar ist es eigentlich nicht, man kann es damit erklären, aber so richtig verstanden ist es damit nicht, wie wirklich die Massen der Elementarteilchen generiert wird, woher das eigentlich kommt. Ne? Vielleicht kommt es daher, vielleicht steckt da irgendwie mehr dahinter, wir wissen es noch nicht. Gut. Nächstes interessante Modell ist das Chaplin-Gas. Gasmodell. Und zwar war das ein russischer Wissenschaftler, der vor ungefähr 100 Jahren gelebt hat. Der hat also auch aerodynamische Studien gemacht und hat also Fluide gefunden, die also eine ganz besondere Zustandsgleichung haben. Also aus der Aerodynamik. Hat also Herr Chaplin eine Zustandsgleichung gefunden. P, der Druck, ist gleich minus eine Konstante A über die Energiedichte Rho. Und das ist eben das Chaplin-Gas-Modell. Ja, das heißt, wenn ich also hohe Energiedichten habe, dann ist der Druck klein. Und wenn ich eben dann kleine Energiedichten habe, dann wächst der Druck an. Und geht dann zu negativen Werten. Das ist genau das, was ich eben für dunkle Energie brauche. Für hohe Energiedichten geht er gegen Null. Das ist genau das, was ich brauche für dunkle Materie. Also das ist eigentlich ein Kandidat, der interpoliert irgendwo von der Zustandsgleichung für dunkle Materie zu der für dunkle Energie. Also interpoliert. Zwischen Omega gleich 0 im Dark Matter und Omega gleich minus 1, dunkle Energie. Und ich kann das Ganze verallgemeinern. Das haben dann Leute gemacht. Die haben gesagt, ich gucke mir das verallgemeinerte Chaplin Gas an. Da ist dann der Druck gleich minus A über Rho hoch Alpha, wobei das Alpha größer als 0 sein soll. Das ist also das verallgemeinerte Chaplin Gas. Das rahmen wir auch mal ein. Und daraus kann ich mir dann eben Skalenfaktor bestimmen und alles andere. Im Prinzip ist das klar von der Zustandsgleichung, wie ich es eben gerade beschrieben habe, dass das genau diese Eigenschaften haben muss. Man kann es noch genauer hinschreiben, eben, dass das Rho von T, ich setze das einfach in die Friedmann-Gleichung ein, das Rho von T ist dann, oder Rho von A, schreiben wir es mal als Funktion von A, ist eben eine Konstante, die Konstante A plus eine weitere Integrationskonstante B über A hoch 3 von 1 plus Alpha hoch 1 durch 1 plus Alpha. Das heißt, in der Tat, wenn eben jetzt der Skalenfaktor ganz groß wird, wir sehen, passt das denn? Wenn also der Term hier klein wird, dann habe ich nur eine Konstante. Umgekehrt, wenn der Term jetzt gegenüber A dominiert, dann habe ich eben genau die Zustandsgleichung für dunkle Materie. Das 1 über Alpha kürzt sich hier mit diesem anderen Faktor dann heraus. Das interpoliert also in der Tat zwischen der von dem, was ich erwarte für dunkle Energie, eine konstante Energiedichte und eine, die mit A hoch 3 abfällt. Also Rho von A ist eben proportional A hoch minus 3. Also wenn A gegen unendlich geht. Wenn A dominiert, A gegen A hat, nee, A gegen 0 geht, so rum. Und das Ganze ist dann proportional einer Konstante. Ist gleich konstant, entsprechend wenn das A gegen 1 geht oder unendlich geht. So, jetzt passt's. Ja, das heißt, ich habe hier also dunkle Materie und hier die dunkle Energie. Ja. Da kann man sich nun angucken, das ganz kurz noch erwähnen, was für Auswirkungen hat diese Zustandsgleichung auf die großräumige Struktur im Universum. Und da findet man eben, dass für die großräumige Struktur hat man uns ja die Moden mal angeguckt, den Dichtekontrast. Den Dichtekontrast, das war dann Dichtekontrast Delta, nach der konformen Zeit abgeleitet Delta 2'. Plus der konforme Hubble-Parameter mal der ersten Ableitung des Dichtekontrastes. Plus, und dann hatten wir einen Term CS Quadrat K Quadrat minus 3 halbe H Quadrat. Delta ist gleich 0. Und nun gibt es halt Fälle, da sieht man jetzt schon, das ist ja im Prinzip so was hier wie die Energie zum Quadrat, wie beim harmonischen Oszillator. Und wenn das eben jetzt negativ wird, dann habe ich eben Moden, die werden instabil und würden dann exponentiell anwachsen. Da ich die Reibung habe, wachsen die also mit dem Potenzgesetz an. Das ist ja das, was wir diskutiert hatten, schon ein Jahr her, also war im letzten Jahr, aber noch in diesem Semester. Sie erinnern sich hoffentlich noch. Das heißt, wenn die Moden also jetzt kleiner werden als die Jeanslänge, das ist ja genau das, was hier drin steckt, die Jeanslänge, das Kriterium für die Jeanslänge, dann wird es instabil und dann sehe ich das in der großräumigen Struktur. Und das darf dann eben nicht sein. Also ich darf eben dann nicht von der dunklen Energie zum Beispiel plötzlich irgendwelche Strukturen sehen oder die wieder kaputt machen. Und um das zu verhindern, muss ich eben dann, kriege ich eben eine Bedingung an die Schallgeschwindigkeit. Also das CS-Quadrat muss natürlich für frühe Zeiten die von dunkler Materie sein, ungefähr 0. Und wenn ich das CS-Quadrat ausrechne für das Chaplin-Gas, dann ist das CS-Quadrat für das Chaplin-Gas ist gerade minus Alpha mal B. Sehen Sie das? Sehen Sie nicht, oder? Ich schreibe es mal hier hin. CS-Quadrat ist minus Alpha mal B. Ja. Und in dem Fall, wenn ich also jetzt W gleich minus 1 setzen würde, dann muss ich eben sagen, dass das Alpha muss fast 0 sein. Und das Alpha muss dann eben im Bereich liegen von 10 hoch minus 5, damit es verträglich ist mit dem, was ich eben in der großräumigen Struktur sehe. Und hier das, in die richtigen Moden dann entsprechend stabil oder instabil werden und ich die richtige Verteilung meiner Galaxien wiederfinde.
Was ist jetzt hier nochmal das W?
Das W ist jetzt das W aus der Zustandsgleichung. Also hier hätte ich dann eben, hier wäre das W gleich 0 und hier wäre das W gleich minus 1 bei dunkler Energie. Das ist das W aus der Zustandsgleichung. Ja, ja, ja. Ja. Das können Sie ausrechnen, das ist dp nach dρ. Rho kennen Sie, p können Sie ausrechnen, dann kann man das nachprüfen. Wenn ich dann zu späteren Zeiten gucke, damit es nicht kaputt geht, damit die Galaxien sich bilden können, nicht kaputt gehen, muss eben, wenn das W jetzt gegen minus 1 läuft, muss das Alpha sehr, sehr klein sein. Und man guckt danach und sieht, muss ein Bereich von 10 nach minus 5 sein oder kleiner. Ja. Also von da ist das Chaplin-Gers ein ganz nettes Modell, aber jetzt diese Kopplungskonstante wird unnatürlich klein. Und so die Effekte, die man eigentlich haben würde, ich habe jetzt ein Modell, wo wirklich was passiert, sind entsprechend dann auch im Bereich von 10 hoch minus 5 maximal erlaubt. Gut, ja, dann sind wir schon durch dieses Kapitel durchgerauscht. Sind dazu noch Fragen? Ja, ich würde dann das Kapitel hier über dynamische Felder und dunkle Energie dann abschließen und nächste Woche gucken wir uns dann Erweiterung der allgemeinen Relativitätstheorie an und was das für Auswirkungen dann hat zur Beschreibung von dunkler Energie.